Ja, in meiner heutigen Predigt möchte ich auf das Thema eingehen, Umgang mit Reichtum und mit unserem materiellen Besitz. Und wenn ich jetzt sage, es geht um einen weisen Umgang, dann geht es mir auch um das Thema heute der Weisheit. Und zwar anhand des Gleichnisses aus Lukas 16, vom untreuen Haushalter. Ich denke, das habt ihr natürlich auch schon gehört in eurer Predigtreihe über das Lukas-Evangelium, aber ich hoffe ja doch, dass vielleicht ein paar neue Aspekte für euch dabei sind. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, beim Geld hört der Spaß auf, und oder noch schlimmer, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und jeder, der ein bisschen Lebenserfahrung von uns hat, kann bestätigen, dass diese Sprüche leider wahr sind. Und zwar nicht nur auf der großen politischen Ebene, sondern gerade auch im persönlichen und zwischenmenschlichen Bereich. Wie viele Familien sind schon durch Erbstreitigkeiten auseinandergerissen worden und wie viele intakte Beziehungen wurden durch Streit ums Geld zerstört? Geld und Besitz haben also offensichtlich das Zeug dazu, Schaden anzurichten, Unfrieden zu stiften und menschliche Beziehungen zu zerstören oder zu beschädigen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns als Nachfolger Jesu ganz klar im Umgang mit Geld und Besitz von der Welt wohltuend unterscheiden oder anders formuliert, dass wir in diesem Umgang auch als Christen erkennbar sind. Auch für uns kann Geld und Besitz ein Stolperstein, ein Hindernis, ein Bremsklotz in der Nachfolge und auch gerade im geistlichen Wachstum sein. Aus dieser Erfahrung heraus haben Gläubige einmal den Satz geprägt, jeder muss sich zweimal bekehren. Das erste Mal so, wie wir es alle kennen, und das zweite Mal von seinem Geldbeutel. Ich denke, da ist sicher was dran. Auch für den Herrn Jesus ist der Umgang mit Geld und Besitz ein Prüfstein, ein Test für den Ernst unserer Nachfolge, wenn er sagt, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Mit anderen Worten, wenn ihr nicht bereit seid, mit eurem Besitz in meinem Sinn umzugehen, seid ihr nicht reif für die eigentlichen Dinge des Evangeliums? Eine ernste Aussage. Und deshalb finden wir auch in der Bibel auch viele Hinweise zum rechten Umgang mit dem Besitz, auch schon im Alten Testament und so auch im heutigen Predigttext, im Gleichnis vom untreuen Haushalter in Lukas 16. Es schließt sich direkt an das Gleichnis vom verlorenen Sohn an, der uns gezeigt hat, wie man es nicht machen soll. Und es war auch passend für die Zuhörerschaft Jesu, denn es waren nicht nur die Jünger anwesend, sondern auch Zöllner und die Pharisäer, die geldgierig waren, wie wir im Vers 14 lesen können. Von einem Gläubigen wird Folgendes erzählt. Einem reichen Mann wurde im Traum eine kleine Hütte im Himmel als seine Wohnung gezeigt und ein großes, prächtiges Haus für seinen armen, frommen Gärtner. Und auf seine Verwunderung darüber wurde ihm gesagt, man baut im Himmel mit dem Material der Liebestätigkeit auf Erden. Und offensichtlich war diese bei dem reichen Mann zu kurz gekommen und so ist er in dieser kleinen Hütte gelandet. Er hatte wohl seinen Reichtum nur für sich eingesetzt. Und diese Geschichte weist in die Richtung, in die uns der Herr Jesus mit seinem Gleichnis weisen möchte. Ja, ich lese jetzt dieses Gleichnis aus Lukas 16, Verse 1 bis 9. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir, lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte 100 Koa Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Bevor wir uns mit der eigentlichen Aussage dieses Gleichnisses befassen, ein paar Bemerkungen zu Reichtum und zum Thema Haushalter sein. Die Bibel bedient keineswegs das heutige landläufige Klischee, die Reichen sind die Bösen und die Armen sind die Guten. Reichtum, Geld und Besitz werden nicht an sich als negativ dargestellt, sondern nur der falsche Umgang damit oder die falsche Einstellung dazu. Im Psalm 62,11 lesen wir, wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Und eine grundlegende Aussage dazu finden wir im 1. Timotheus 6. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, aber nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Wir sollen uns nicht auf den Reichtum verlassen, unsere Sicherheit darin sehen und schon gar nicht unser Herz dran hängen. Und unsere einzige wirkliche Sicherheit soll unser uneingeschränktes Vertrauen auf Gott sein. Ebenso wenig sollen wir unseren Selbstwert aus unserer Leistung, unserem erarbeiteten Wohlstand und Reichtum beziehen, sondern aus unserer Gotteskindschaft. Das bewahrt uns vor falschen Prioritäten in unserem Leben und ein ständiges Sich-Drehen um Geld und Besitz. Der reiche Mann in dem Gleichnis hatte einen Haushalter, der seinen Besitz verwaltete und nun angeklagt wurde, seine Güter verschleudert zu haben. Ich möchte diese Stelle nutzen, um uns alle wieder daran zu erinnern, dass auch wir Haushalter sind, Verwalter dessen, was uns anvertraut wurde. Was kennzeichnet einen Verwalter? Er ist nicht der Eigentümer der Güter, sondern beauftragt, diese im Sinn des Eigentümers im Rahmen der vereinbarten Rechte und Pflichten sorgfältig zu verwalten und Rechenschaft darüber zu geben. Was heißt das für uns als gläubige Menschen, als Nachfolger Jesu? Zum einen heißt es, wir selbst, unser Leben, sind Eigentum unseres Herrn. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir haben also keine von ihm losgelöste Verfügungsgewalt über unser Leben, sondern sind aufgefordert, unser Leben in Abhängigkeit von ihm zu führen, zu verwalten, in Anführungszeichen. Des Weiteren, daraus leitet sich ab, dass wir nicht Eigentümer unserer Güter, sondern nur die Haushalter sind, die sie im Sinne Jesu verwalten und dafür Rechenschaft abgeben müssen. Und das Beurteilungskriterium Jesu für unsere Verwalterschaft ist nur die Treue allein. Nicht Leistung, Erfolg, Anerkennung bei den Menschen oder sonst irgendwas. Und noch eins kommt dazu, so wie der weltliche Verwalter für seine Tätigkeit bezahlt wird, werden auch wir einen gerechten und angemessenen Lohn bekommen, schon jetzt, in diesem Leben, aber vor allem an unserem ewigen Wohnort. Behalten wir diese Punkte im Kopf, wenn wir jetzt die eigentlichen Aussagen des Gleichnisses uns anschauen. Wie geht es jetzt weiter? Der Verwalter muss beim Eigentümer antreten und wird gefeuert. Er überlegt natürlich, wie es jetzt weitergeht für ihn. Körperliche Arbeit, um Geld zu verdienen, würde ihn als Bürohengst überfordern und betteln will er verständlicherweise auch nicht. Also kommt er auf die Idee, den Schuldnern seines Chefs einen Teil ihrer Schuld zu erlassen, in der Hoffnung, sie würden ihn in ihre Häuser aufnehmen, wie im Vers 4 steht. Das heißt also, ihn versorgen. Das war also sein Plan für seine Versorgung in der Zukunft. Und wir denken jetzt vielleicht, mit dieser krummen Tour will sich dieser Gauner die Zukunft sichern. Dann kommt aber die erstaunliche Aussage aus Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Und Jesus bestätigt das noch mit seiner Aussage im nächsten Vers. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Drängt sich jetzt die Frage auf, wird der Haushalter auch noch für seine Gaunereien gelobt? Natürlich nicht. Wir müssen hier genauer hinschauen. Wofür wird der Haushalter gelobt? Er wird dafür gelobt, dass er klug gehandelt hat, indem er dafür gesorgt hat, dass die Schuldner seines Herrn ihn in ihre Häuser aufnehmen würden, er also für seine Zukunft vorgesorgt hat. Jesus greift das auf und fordert die Jünger auf, ebenfalls für ihre Zukunft vorzusorgen. Allerdings für ihre ewige Zukunft, bei ihren Freunden in den ewigen Hütten, steht da. Gelobt wird also nur die Klugheit des Haushalters, die darin bestand, über die gegenwärtige Situation hinauszuschauen und für die Zukunft vorzusorgen, in die Zukunft zu investieren. Dieses Gleichnis hat aus meiner Sicht zwei wichtige Botschaften an uns. Wir sollen klug sein. In Vers 8 wird uns sogar die Klugheit der Weltmenschen vor Augen gestellt. Und diese Klugheit besteht darin, unsere materiellen Mittel dazu einzusetzen, uns Freunde für die Ewigkeit zu machen. Und diese beiden Aussagen möchte ich jetzt näher anschauen. Zuerst also zur Klugheit oder, denke ich, besser gesagt Weisheit. Ich glaube, dass dieser Begriff hier besser zutrifft, weil vielleicht bei dem Begriff Klugheit irgendwo auch die Vorstellung von Raffinesse mitschwingt, was hier aber sicher nicht gemeint ist. Und ich möchte gern dieses Thema Weisheit etwas ausführlicher behandeln, weil es mir sehr wichtig erscheint für unser Leben, für unsere Nachfolge als Christ und weil es in den bisherigen Predigten, das gilt jetzt natürlich für die Gemeinde Tüttmaning, kaum angesprochen wurde. Was ist Weisheit? Nicht im menschlichen Sinn, sondern im biblischen Sinn. Wann bitten wir um Weisheit? Wenn wir vor Situationen stehen, in denen es darum geht, das Richtige zu sagen, zu tun oder die richtige Entscheidung zu treffen. Und das sind Situationen, in denen uns die Bibel keine unmittelbaren Antworten gibt. Weisheit ist also nicht einfach nur reines, pures Bibelwissen, oder die richtigen Erkenntnisse über Gott, sondern die Kunst oder besser gesagt die Fähigkeit, dieses Wissen, diese Erkenntnisse in einer konkreten Situation im Sinne Gottes richtig anzuwenden. Deshalb ist Weisheit notwendig, um in unserem Leben auf dem Weg Gottes zu bleiben, um uns vor falschen eigenen Wegen, vor Schaden und Gefahren zu bewahren und uns sicher ans Ziel zu bringen oder neutestamentlich ausgedrückt unsere Errettung mit Furcht und Zittern festzumachen, wie es einmal im Philipperbrief heißt. Auf der anderen Seite ist von Gott gewirkte Weisheit für ihn ein wesentliches Mittel, uns zu führen und zu leiten, fernab aller schwammigen Eindrücke, Gefühle oder sogenannte Eingebungen. Und sehr vieles zu diesem Thema Weisheit finden wir im Buch der Sprüche. Dazu ein paar grundlegende Verse aus Sprüche 2, 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Hier finden wir eine kurze und vielleicht überraschende Beschreibung der Weisheit. Die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. An anderen Stellen wird öfters betont, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Das heißt, erst mit der richtigen, ehrfürchtigen Haltung Gott gegenüber können wir unsere Erkenntnis Gottes richtig anwenden. In diesen Versen zeigt uns die Bibel drei Wege zur Weisheit auf. Der erste lautet, auf dem Weg der Weisheit wandeln, die Bibel. Wir sind aufgefordert, seine Worte anzunehmen und seine Gebote zu bewahren, steht da. Das alles finden wir natürlich in der Bibel, die wir lesen, studieren und deren Inhalt wir verinnerlichen sollen. Denn, so steht es im 2. Timotheus 3,15, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier steht also, die heiligen Schriften machen uns weise zum Ausleben und Festmachen unserer Errettung. Aber die Bibel ist kein Handbuch mit allerlei Fallbeispielen, die wir bloß nachschlagen müssten, um auf alle Lebenssituationen einfach die richtige Antwort herauszulesen. Das wäre nur äußerer mechanischer Gehorsam, aber Gott möchte mehr von uns. Er möchte, dass wir mit ihm so vertraut sind, ihn so gut kennen und erkennen, dass immer mehr seine Gedanken zu unseren werden, seine Wege zu unseren Wegen werden, dass wir lieben, was er liebt und wir ablehnen, was er ablehnt. Und diesen Prozess der Veränderung unseres Denkens, unseres ihm Ähnlichwerdens, wird in diesem ganz bekannten Vers aus Römer 12, 1 und 2 beschrieben, wo es heißt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Prüfen zu können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, ist das nicht die Weisheit, von der wir jetzt gerade reden und die wir erlangen sollen? Und wie können wir sie erlangen? In diesen zwei Versen, die wir gerade gehört haben, werden dazu drei Dinge genannt. Erstens die Hingabe an die Sache des Herrn im Vers 1, wo die Rede ist, dass wir unser Leben als Gott wohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Das zweite die Abgrenzung von der Welt und das dritte die Bereitschaft zur Verwandlung unseres Wesens. Wenn wir Gott in unseren Gebeten um Klarheit für Entscheidungen bitten, antwortet er vielleicht: Ich werde dir keine Kristallkugel zur Verfügung stellen oder auch keine Zettel mit konkreten Anweisungen vom Himmel fallen lassen. Ich habe dir mein Wort gegeben, studiere es, denke darüber nach, verinnerliche es. Dabei wirst du mich darin erblicken und mir dadurch ähnlicher werden. Und dadurch wirst du auch immer mehr so handeln, wie ich gehandelt hätte. Der zweite Weg, auf dem Weg der Weisheit wandeln, Rat annehmen. Nicht nur ich lese die Bibel, sondern auch meine vielen Geschwister in meiner Gemeinde und in anderen Gemeinden. Und nachdem die Gemeinde nicht einfach eine Organisation aus einzelnen Individuen ist, sondern ein lebendiger geistlicher Organismus aus miteinander verbundenen Gliedern, ist es nur natürlich und vor allem weise, auf meine bibellesenden Geschwister zu hören. Das heißt, zur Weisheit gehört es auch, Rat zu suchen und dann auch Rat anzunehmen. Im Buch der Sprüche wieder finden wir dazu ganz klare Ansagen. Der Weg des Nahen ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat, 12,15. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne, wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande, 15,22. Gehorche dem Rat und nimm zur Rechtweisung an, damit du künftig weise bist, 19,20. Rat zu suchen und anzunehmen, ist das ein wichtiges Mittel für Gott, uns zu führen. Wir fragen ihn in einer bestimmten Situation und er antwortet uns durch unsere Geschwister. Und ich habe den Eindruck, dass wir das in unseren Gemeinden möglicherweise zu wenig nutzen, sondern eher alleine vor uns hinwurschteln und uns selber mit anstehenden Entscheidungen abquälen, statt auch den Rat der Geschwister einzuholen. Dazu möchte ich euch ein positives Beispiel weitergeben. Ein Bruder hier aus dieser Gemeinde hatte überlegt, ob er mit einem ungläubigen Freund eine Firma gründen will. Er war sich unsicher, ob das richtig ist, weil er den Vers aus 2. Korinther 6,14 im Kopf hatte, dass man mit einem Ungläubigen nicht am gleichen Joch ziehen soll. Und ja, wenn man eine gemeinsame Firma hat, drängt sich natürlich diese Frage auf. Er hat sich deshalb mit einigen Brüdern aus eurer Gemeinde und auch aus der Tüttmeninger Gemeinde beraten, um zu einer Entscheidung zu kommen. Das war, denke ich, praktizierte Weisheit. Der dritte Weg auf dem Weg der Weisheit wandeln, natürlich Gebet. Natürlich ist es das Erste, oder sollte es zumindest sein, Gott im Gebet zu fragen, was wir in einer aktuellen Situation tun sollen. Aber wenn wir nur das tun, ist es zu kurz gegriffen. Denn Gott ist kein Auskunftsbüro, bei dem wir nur anrufen brauchen und dann postwendend die Antwort bekommen. Lasst uns deshalb auch und immer wieder um Folgendes beten. Um geöffneten Verstand und geöffnete Herzen, um Gottes Wort immer tiefer verstehen und anwenden zu können. Paulus betet einmal für seine Geschwister aus Ephesus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Steht im Epheser 1. Und ich denke, wir sollten auch beten um Demut, Belehrbarkeit und Gehorsam. Falscher Stolz und geistlicher Hochmut hindern uns daran, Rat zu suchen und Rat anzunehmen. Und ungehorsam gegenüber den Dingen, die uns Gott schon gezeigt und schon offenbart hat, kann ihn daran hindern, dass er uns neue zeigt. Und warum auch, wenn wir schon bei den bisherigen nicht bereit waren, ihm zu folgen. Wenn wir also gebetet haben, das Wort studiert und Rat gesucht haben, dürfen wir auch im Vertrauen auf eine von Gott gewirkte Weisheit Entscheidungen treffen und brauchen nicht auf irgendwelche Zeichen, die wir vielleicht sogar noch Gott vorgeschrieben haben oder irgendwelche Eingebungen zu warten, weil wir dann Entscheidungen unnötig lange rausschieben oder eben gar nicht treffen. Wenn wir uns das bisher Gesagte anschauen, dann wird deutlich, dass Weisheit weniger eine Summe von Einzelentscheidungen ist, als vielmehr ein Lebensstil, den es sich anzueignen und einzuüben gilt. Deshalb lesen wir auch zum Beispiel im Hebräer 5,14 von geübten Sinnen. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Bevor wir das Thema Weisheit abschließen, noch ein paar Worte zum Vers 8, in dem der ungerechte Haushalter Folgendes sagt: Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und Jesus bekräftigt diese Aussage, indem er fortfährt: Also auch ich sage euch und so weiter. Was will uns dieser Vers sagen? Die Klugheit oder Weisheit der Kinder der Welt wird uns hier als vorbildlich hingestellt und wir werden eindrücklich aufgefordert, uns Weisheit in unserem Tun anzueignen. Und ich glaube, dass wir als Christen doch immer wieder mal dazu neigen, eben nicht weise, klug oder nüchtern zu handeln. Und wann passiert das? Es passiert dann, wenn wir nicht ausgewogen, sondern einseitig oder sogar extrem handeln. Wenn wir Gnade gegen Wahrheit, Gerechtigkeit gegen Liebe ausspielen. Wenn wir aus dem Gebrauch von Vernunft und Verstand einen Widerspruch zum Wirken des Heiligen Geistes konstruieren. Wenn wir Gefühle, sogenannte Eindrücke und persönliche Erfahrungen letzten Endes über das Wort Gottes stellen. Wir handeln unweise, wenn wir von Gott verlangen, dass er tut, was wir selber tun können. Und von ihm Zeichen fordern, um letzten Endes die Verantwortung auf ihn abschieben zu können. Diese Beispiele ließen sich fortsetzen. Was hier zu weit führen würde, aber sie machen deutlich, wie wichtig es ist, nach Weisheit zu suchen. In Sprüche 8,17 spricht die Weisheit in der Ich-Form. Und dort lesen wir: Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Gleichnis. Im Vers 9 spricht Jesus den seltsam anmutenden Satz: Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Jesus sagt hier, wie ein weiser Umgang mit Reichtum aussieht. Wir sollen uns mit Geld und Besitz, die er hier als ungerechten Mammon bezeichnet, Freunde machen. Aber nicht irgendwelche Freunde, keinen Freundeskreis im Fußball- oder Kegelverein zum Feiern, sondern Freunde, die uns einmal in ihre ewigen Hütten aufnehmen werden. So steht es hier. Die Formulierung mit den Hütten bezieht sich auf den Vers 4, in dem der Haushalter davon ausgeht, dass ihn die Schuldner aufnehmen werden und er so für die Zukunft vorgesorgt hat. Wenn unser Herr hier von den ewigen Hütten spricht, kann natürlich nur der Himmel gemeint sein. Wir sollen also, wenn wir weise sind, unseren Reichtum so einsetzen, dass sich Menschen bekehren und wir sie im Himmel als Freunde wiedersehen werden. Und warum als Freunde? Weil wir mit unserem Geld dazu beigetragen haben, dass sie Traktate, Bibeln oder anderes Material bekommen haben, dass sie in einer Gemeinde Predigten hören konnten, dass sie eine durch unsere Spenden mitfinanzierte Evangelisation besuchen konnten und so weiter und sich dann eben schließlich bekehrt haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Mensch, der sich vielleicht durch eine Bibel, die wir ihm geschenkt haben, bekehrt hat, im Himmel freudig auf uns zugeht und uns dankbar als Freund begrüßt. Sich Freunde für den Himmel zu machen, bedeutet also zunächst einmal Evangelisation und Mission mit unserem Besitz zu unterstützen. Das wäre der direkte Weg. Es gibt aber auch noch einen indirekten. Wir können unser Geld auch dafür einsetzen, uns bewusst einen Freundeskreis zu schaffen, um durch den Aufbau und die Pflege persönlicher Beziehungen die Grundlage zu schaffen, um mit diesen Menschen glaubwürdig über das Evangelium zu sprechen, um sie letzten Endes für Gott zu gewinnen. Es wurde mir von der letzten Niederbayern-Konferenz, im Juni, glaube ich, war die, erzählt, dass der Bruder Fred Colvin aus Salzburg darüber berichtet hat, dass er ganz bewusst das Tennisspielen angefangen und die Jägerprüfung gemacht hat, mit dem eindeutigen Ziel, um persönliche Beziehungen aufzubauen als Grundlage für Gespräche über den Glauben. Und beides sind ja nicht unbedingt die billigsten Hobbys. Ich weiß es zwar nicht ausdrücklich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass daraus Frucht entstanden ist, wenn ich mir anschaue, wie Gott die Arbeit dieses Bruders im Salzburger Land gesegnet hat. In diesem Zusammenhang könnte man auch Gastfreundschaft, ein offenes Haus und Großzügigkeit gegenüber außenstehenden Menschen anführen. Alles gute Möglichkeiten, die Herzen der Menschen zu öffnen. In der Bergpredigt fordert uns unser Herr auf, gute Werke zu tun. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen gute Werke tun, um damit zu einem Wegweiser auf den Vater im Himmel zu werden. Und gute Werke können neben Zeit und Kraft nun auch mal eben Geld kosten. Durch so eingesetztes Geld können wir ein Zeugnis für Gott sein und die Menschen damit gesprächsbereit, fragend und neugierig machen und vielleicht ihre Herzen öffnen. Wie wir sehen, gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie wir weise unser Geld, unseren Besitz einsetzen können, um uns Freunde für den Himmel zu machen. Die Kinder der Welt sorgen klug für ihre Zukunft hier auf der Erde vor. Und wenn wir weise sind, sorgen wir klug für unsere Zukunft im Himmel vor, wo uns Freunde und darüber hinaus reicher Lohn erwarten wird, wenn wir so handeln, wie es uns Jesus geboten hat. Der Kirchenlehrer Augustinus hat wohl einmal folgenden Satz geprägt: Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Wenn wir unseren Besitz so einsetzen, wie eben beschrieben, dann geben wir ohnehin nur das her, was wir letzten Endes nicht behalten können und empfangen, was wir nie mehr verlieren können, nämlich Freunde und reichen Lohn im Himmel. Wie könnten wir weiser mit unserem Geld, mit unserem materiellen Besitz umgehen, als es in unser ewiges Leben im Himmel zu investieren? Amen.